Hallo, hier ist der David vom NZZ-Podcast-Team. Es ist Sonntag, also eigentlich kein Akzenttag, aber wir wollen euch jeweils am Sonntag zeigen, wie breit die Podcast-Palette der NZZ ist. Zum Beispiel NZZ-Geopolitik, ein wöchentliches Gespräch zu einem geopolitischen Thema, um das große Ganze zu verstehen. Den Link zu unserem Podcast findet ihr in den Shownotes oder ihr gebt einfach NZZ-Geopolitik ein. Viel Spaß.
NZZ Geopolitik.
Good evening. Usually I talk with you from my office in the West Wing of the White House, but tonight there's something special to talk about.
Es gab mal Zeiten, da wandten sich US-Präsidenten vom Sofa aus an die Nation. Fast schon sanft und väterlich.
Nancy and I are here in the West Hall of the White House, and around us are the rooms in which we live.
US-Präsident Ronald Reagan spricht im September 1986 zu seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
Nancy's joining me because the message this evening is not my message, but ours.
Er sitzt auf der Couch, neben sich die First Lady im roten Döpies, Hand in Hand.
And we speak to you not simply as fellow citizens, but as fellow parents and grandparents and as concerned neighbors.
Das Präsidentenpaar macht sich große Sorgen um das Wohl der Menschen im Land. Es geht um Drogen und das Leid, das sie über die USA bringen.
Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children.
Präsident Reagan zählt auf, mit welchen Maßnahmen seine Regierung gegen die Drogenproblematik ankämpfe. Und er verschweigt auch nicht, dass noch vieles im Argen liegt.
Last year alone, over 10,000 drug criminals were convicted, but we still have much to do.
Und dann wendet sich die First Lady Nancy Reagan in sanftem Ton direkt an die Jugend.
There's a big, wonderful world out there for you. It belongs to you. It's exciting and stimulating and rewarding.
Sie erinnert daran, wie aufregend und bunt das Leben sein könne und wie durch Drogen alles schwarz und grau und vernebelt erscheine. Die Botschaft ist klar und simpel.
Say yes to your life. And when it comes to drugs and alcohol, just say no.
Und heute tönt das so, wenn ein US-Präsident über die Gefahr von Drogen spricht.
Well, I think we're just gonna kill people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be like dead.
Andreas, der War on Drugs beschäftigt die US-Präsidenten seit Jahrzehnten. Aber in diesen beiden Auftritten, da geht es thematisch zwar ums Gleiche, aber der Ton, die Haltung, da könnte der Unterschied nicht größer sein.
Ja, in der Tat hat sich da viel geändert. Was sich in erster Linie geändert hat, ist die zunehmende Militarisierung des Kampfes gegen Drogenmissbrauch. In den Anfängen, das war noch vor Reagan und der Nixon, ging es um ein ganzes Maßnahmenpaket aus gesundheitspolitischen Maßnahmen, polizeilichen Maßnahmen. Jetzt unter Trump hat sich dieser Krieg zu einem richtigen Krieg ausgeweitet, einem Krieg mit Luftwaffen, Raketen gegen sogenannte Narkoterroristen. Und er ist mehr als früher zu einem geopolitischen Machtinstrument geworden.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist Marlin Oehler. Seit den 70er Jahren führen die USA ihren War on Drugs. Wie dieser Drogenkrieg vom politischen Konzept gegen innen zu einem echten Krieg im Ausland wurde, das bespreche ich heute mit dem NZZ-Journalisten und Geopolitik-Experten Andreas Ernst. Hallo Andreas, schön bist du hier im Studio bei mir.
Danke.
Andreas, also du sagst, da gibt es einen grundlegenden Wandel bei dem, was wir unter War on Drugs verstehen. Wir haben vorhin Präsident Reagan gehört, 1986. Aber der Drogenkrieg in den USA, diese Bezeichnung War on Drugs, die taucht schon lange vor Reagan auf. Wie genau beginnt das alles?
Ja, es beginnt eigentlich mit einer Pressekonferenz im Weißen Haus, einer Rede von Nixon 1971, der im dunklen Anzug mit gestreifter Krawatte, flankiert von drei Beratern, die ernst reinschauen, vor die Presse tritt
und sagt, es sei Zeit, eine Offensive zu starten. Er habe eine Botschaft an die Nation, Feind Nummer eins sei der Drogenmissbrauch.
Hören wir doch kurz rein in diese Rede.
I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive.
Er sagt das eigentlich wenig dramatisch. Also wenn man Trump so im Ohr hat, zumindest nüchtern, ernst, steht er da und sagt, um diesen Feind zu bekämpfen, du hast es gesagt, eben da braucht es eine breit angelegte Offensive. Andreas, von einem War on Drugs spricht er eigentlich nicht, oder? Er sagt nur offensive.
Ja, der Begriff War on Drugs wurde von den Medien geprägt, nicht von Nixon selber. Aber man muss sehen, dass wir uns in einem historischen Kontext befinden, mitten im Kalten Krieg, auch mitten im Vietnamkrieg. Und die Ausrufung dieser Offensive, die hat auch einiges zu tun mit dem Vietnamkrieg.
Mhm. Kannst du das ein bisschen beschreiben, also diese Stimmung, in der diese Rede entstand?
Ja, die USA sind seit den 60er Jahren eine Gesellschaft im Umbruch. Sie verändert sich schnell. Es gibt die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen und der Martin Luther King, der 1968 ermordet wird. Es gibt die Studentenunruhen an den Universitäten. Und es gibt sehr viele Proteste gegen den Krieg in Vietnam, der zunehmend unbeliebt ist. Die Counterculture stellt traditionelle Familienwerte in Frage, ist auch kapitalismuskritisch. Mhm. Und dann kommt kurz vor dieser Rede ein Senatsbericht, der sagt, dass 10-15% der Soldaten in Vietnam regelmäßig Drogen konsumieren.
Ja.
Und das schreckt den Präsidenten auf.
Mhm. Und diese Gegenkultur, die du beschrieben hast, und eben auch diese Antikriegsstimmung, das ist natürlich nicht im Sinne dieser Administration.
Nein, und was aber dazu kommt, ist, dass das Drogenproblem bis dahin eigentlich immer als eine Angelegenheit von Unterschichten oder Außenseitern betrachtet wurde. Und mit der Counterculture, auch mit der Hippie-Kultur, kommt das Drogenproblem quasi in die Mitte der Gesellschaft. Das Drogenproblem wurde bis dahin meist als ein Außenseiterproblem betrachtet. Außenseiter oder Unterschichten, aber jetzt betrifft es plötzlich auch die Jungen aus der Mittelschicht. Und es gibt ein berühmtes Time-Titelblatt 1970, das einen weißen Teenager zeigt und darauf steht «Heroin hits the young». Mhm. Das schafft eine neue Aufmerksamkeit auf das Thema. Darauf reagiert Nixon. Und natürlich, 1972 sind Wahlen, er will wiedergewählt werden.
Ja, und auch so die schweigende Bevölkerung ansprechen in der Mittelschicht.
Ja, denn die Mittelschicht ist verunsichert. Und der War on Drugs ist ein Mittel, auch hier wieder eine gewisse Verlässlichkeit zu signalisieren.
Gut, aber es macht grundsätzlich eigentlich Sinn, oder, dass ein Staatsmann sagt, wir haben hier eine potenzielle Epidemie, eben mit, du hast vorhin gesagt, 10-15% der Vietnam-Rückkehrer könnten ein Heroinproblem oder andere Drogenprobleme haben, die dann quasi die Gesundheitskosten in den USA betreffen, die Kriminalität vielleicht steigern, das Elend steigern. Was genau sind denn seine Strategien jetzt, um gegen diesen Feind Nummer eins, wie er sagt, vorzugehen?
Ja, er hat eigentlich drei Maßnahmenbündel. Er will gesundheitspolitisch etwas ändern, er will bei der Repression etwas ändern und er will auch international Maßnahmen ergreifen. Dazu macht er die Drogenpolitik zur Chefsache. Er verdoppelt die Budgets für den Kampf gegen die Drogen. 1973 schafft er die DEA, die Drug Enforcement Agency.
Also von der wir heute so viel hören.
Genau. Und auch die Gelder für Therapie und Prävention werden erhöht.
Gut, aber diese repressiven Maßnahmen, die du auch angesprochen hast, sind das verdecktere Motive? Oder da gibt es ja auch eine gewisse Diskussion darüber.
Ja, es gibt dieses berühmte Zitat von Ehrlichmann, einem Berater, einem engen Berater von Nixon, der sagt, dass eigentlich der War on Drugs dazu gedient habe, die Counterculture, quasi die Hippies, die Marihuana konsumieren und die Schwarzen, die Kokain konsumieren, dass man die damit in den Griff bekommen wollte. Ehrlichmann selber ist ein nicht sehr zuverlässiger Zeuge. Er war einer der Drahtzieher im Watergate-Skandal, musste dafür ins Gefängnis, wurde von Nixon, der noch nicht zurückgetreten war, hängen lassen und hat seit seines Lebens eigentlich auf Rache gesonnen.
Aber natürlich in einer Gesellschaft wie die amerikanische, die rassistisch ist, wo soziale Ungleichheit sehr stark durch die Hautfarbe bedingt ist, da haben natürlich alle diese Maßnahmen auch eine diskriminierende Seite.
Wie hat sich das gezeigt?
Indem viel mehr Schwarze wegen Drogendelikten verhaftet wurden, die Gefängnispopulation enorm anwuchs, unter Reagan dann noch einmal viel mehr. Und indem das Problem sehr oft als ein Problem der Schwarzen geframed wurde und nicht als ein Problem von Unterschichten.
Also das heißt, diese unter Nixon lancierte War on Drugs hatte von Anfang an tiefergehende gesellschaftliche und politische Ziele, die über die reine Drogenbekämpfung auch hinausgingen. Aber ein Krieg im eigentlichen Sinn war es noch nicht.
Es hatte natürlich schon bei Nixon auch eine außenpolitische Komponente, zum Beispiel diese berühmte French Connection, der Handel mit Heroin, der aus der Türkei über Frankreich in die USA ging. Da hat man interveniert, hat aber eigentlich sehr kooperativ mit den Europäern dann zusammengearbeitet. Es hatte schon auch eine ausgreifende Komponente, aber sie war im Vergleich zu heute sehr viel geringer.
Gut, auch Nixons Nachfolger setzen dann den War on Drugs fort. Wir haben am Anfang schon eben Präsident Reagan gehört. Was war denn seine Strategie? Ich nehme mal an, er beließ es nicht bei diesen flauschigen Sofareden.
Nein, natürlich nicht. Reagan hat die außenpolitische Komponente, die Machtkomponente in den 80er Jahren forciert. Drogenhandel wurde zum nationalen Sicherheitsthema gemacht.
Many, including the Army, Navy, Air Force and Marines, are more involved in fighting drugs than ever before.
Verstärkt wurden militärische Mittel eingesetzt. Und was gleich blieb, war der Fokus auf die Supply Side.
To stop the flow of drugs into our country. Bolivia and Peru recently began coca plant control programs.
Das heißt, der Staat konzentrierte seine Maßnahmen vor allem darauf, quasi die Herkunft der Droge, das Drogenangebot im Ausland auszutrocknen.
Has located and destroyed major cocaine factories. This past summer, the vice president met with the presidents of five Latin American countries to discuss further efforts.
Also die Bekämpfung der Drogen heißt, der Anbau und die Produktion vor Ort zu bekämpfen. Wie sieht das denn genau aus? Was gab es da für Beispiele?
Ja, es gibt die Operation Blast Furnace, Hochofen, die bezieht sich auf Bolivien 1986. Da wurde zum ersten Mal die Armee eingesetzt, um die Drogenproduktion im Ausland zu bekämpfen. Das Ziel war, Kokainlabors zu zerstören. Die Amerikaner stellten die Logistik zur Verfügung, den Lufttransport, die Bolivianer kämpften am Boden. Die Aktion dauerte etwa 5 Monate, war mäßig erfolgreich. Viele Labors, die aufgefunden wurden, waren schon verlassen. Es gab kaum Festnahmen. Und in Berichten, die später vom CIA dazu geschrieben wurden, hieß es, dass die Kooperation mit den Bolivianern schwierig sei. Zum einen wollten die einheimischen Politiker nicht als Handlanger der USA erscheinen. Und zum anderen hat man schon dort gesehen, dass es auch eine Zusammenarbeit zwischen den Drogensyndikaten und der Politik gab.
Ja.
Ein weiteres Beispiel und auch eine interessante Parallele ist die Intervention in Panama 1989. Im Jahr zuvor war General Noriega von den Amerikanern angeklagt worden, Drogen über den Panama-Kanal in die USA zu schleusen. Darauf folgte eine Intervention im Jahr danach. Noriega wurde verhaftet, in die USA gebracht. Und das Ganze sieht ein bisschen so aus wie eine Blaupause für die Ereignisse jetzt im Januar in Venezuela.
Der Vergleich wurde ab und zu gezogen.
Ja. Genau.
Stimmt denn dieser Vergleich?
Ja, man könnte sogar sagen, dass die Panama-Intervention erfolgreicher war und wirklich ein Regime-Change. Ob das in Venezuela der Fall ist, ist man sich ja nicht so sicher.
Ja,
da wurde einfach quasi die erste Linie aus dem Rennen genommen.
Ja. Aber da kann man sagen, also wie du das jetzt beschreibst, diese War on Drugs hat eine stärker außenpolitische Komponente bekommen unter Reagan, also eine Ausweitung nach außen, weg vom reinen innenpolitischen Repressionsinstrument.
Ja, das ist eindeutig. Und ein Effekt davon ist auch, dass dieser Druck auf diese Produktionsländer die Kartellbildung verstärkt. Weil indem die USA selber, zum Teil in Zusammenarbeit mit den lokalen Regierungen, diese Drogenbanden stärker verfolgen, steigen die Risiken. Als Reaktion organisieren sie sich besser, schaffen sich Kapital, werden auch gewalttätiger und vor allem die Verbindungen zur Regierung werden enger. Also man kann sagen, dass die Nebenwirkungen dieser Intervention manchmal größer sind, der Schaden durch die Nebenwirkung größer ist als durch die eigentliche Krankheit, in Anführungszeichen.
Also die Probleme konnten damit nicht wirklich gelöst werden und auch im Innern, in den USA in dieser Zeit, in den 80er Jahren, ist ja das Drogenelend nach wie vor ein grosses Thema. Also wir haben ja in den 80er Jahren diese Crack-Epidemie, mit der Reagan zu kämpfen hat. Was genau tut er denn im Innern?
Crack ist Kokain in fester Form, das geraucht werden kann, das einen höheren Kokaingehalt hat als das Pulver. Und das führt dazu, dass die Zahl der Süchtigen steigt, auch die Zahl der Toten steigt. Und vor allem in den Innenstädten führt das zu schlimmen Zuständen. Dagegen reagiert Reagan mit einem Programm oder mit dem Slogan «Tough on Crime», was bedeutet, dass die Gesetze verschärft werden. Es werden sehr hohe Mindeststrafen nur schon für den Konsum von Kokain oder überhaupt von Drogen eingeführt. Und interessant ist, dass Crack, das vor allem von Schwarzen konsumiert wird, dann stärker bestraft wird, der Konsum, als Kokain.
Und da sah man eben dieses diskriminierende Element.
Genau. Und als Folge dieser Justizreform steigt die Gefängnispopulation in den USA massiv. Die USA werden zudem Land, das weltweit prozentual am meisten seiner Bürger einsperrt. Nur schon für gewaltlose Drogenvergehen steigen die Zahlen von 50.000 1980 auf 400.000 im Jahr 1997.
Also Reagans Politik, wenn ich dich richtig verstehe, Andreas, verstärkte militärische Bekämpfung der Drogenrouten außerhalb der USA, auch im Innern Tough-on-Crime-Politik, harte Hand. Und doch kann man sagen, wenn man dann die Geschichte länger noch betrachtet, eigentlich ist dieser War on Drug gescheitert. Von Nixon bis Reagan, die Drogenkartelle sind nicht besiegt, wie wir wissen, die Schmuggelrouten nicht gekappt und vor allem die Drogenepidemien in den USA ungebremst.
Ja.
Also, wie ging es denn weiter bei den Bushs, Clintons und Obama? Hatten die neue Ansätze?
Ja, sehr lange gab es den überparteilichen Konsens, was diesen War on Drugs betraf. Nixon, Reagan haben die Weichen jeweils gestellt, immer hin zu einer Verschärfung. Es gab, und das ist vielleicht der bedeutendste Gegenbewegung unter Obama, gewisse Liberalisierungen zwischen 2009 und 2016. Es wurde weniger exzessiv Gefängnisstrafen angewandt. Es gab mehr palliative Maßnahmen wie Methadonabgaben. Drogensüchtige wurden eher als Kranke, als Charakterschwache oder Verbrecher angeschaut. Und in der Hälfte der Staaten der USA ist der Marihuana-Konsum heute legal.
Also dieses Umdenken, hat das auch etwas mit der eigentlich wirklich harten Drogenkrise zu tun, nämlich der Fentanyl-Krise, die in den 2010er dann vor allem ausbricht, aber schon vorher begann?
Das ist gut möglich, denn diese Krise entstand ja durch die leichtfertige Verschreibung von Schmerzmitteln, also von Opioiden, die sehr schnell süchtig machen. Das wurde gepusht von Pharmafirmen und geldgierigen Ärzten. Und in der Folge wurden die Kontrollen dann der Abgabe verschärft, was die Abhängigen dazu brachte, eben auf dem illegalen Markt auszuweichen, auf Ersatzprodukte wie Fentanyl. Und da sind schon ganz kleine Überdosen tödlich.
Das ist 50-mal stärker als Heroin, oder? Sagt
ja.
Man bei Fentanyl.
Und deshalb starben und sterben eigentlich Zehntausende jedes Jahr an dieser Droge. Und was jetzt aber auch wieder entscheidend ist, betroffen davon, war zuerst die ländliche Mittelschicht. Wie schon Anfang der 70er Jahre, als plötzlich die weiße Mittelschichtsjugend Drogen zu konsumieren begann, was ja den ganzen War on Drugs ausgelöst hat, sind es in den 2010er Jahren die weiße ländliche Mittelschicht in den Appalachen und in diesen Gebieten, die sich deindustrialisieren. Das führt dazu, dass die Politik stärker reagiert. Und weil es sich bei dieser Bevölkerungsgruppe, dieser weißen Mittelschicht, unteren Mittelschicht, eben auch um potenzielle Wähler von Trump handelt, reagiert auch er darauf.
Hallo zusammen, mein Name ist David und ich gehöre zum Podcast-Team von NZZ Geopolitik. Ich habe wieder mal eine Frage an euch. Wie viele Satelliten umkreisen die Erde? Es sind zwischen 10 und 13.000 und die Zahl steigt rasant. Immer mehr Unternehmen und Behörden wollen im Weltall mitmischen. Aber wer kontrolliert diese Satelliten? Darüber spreche ich in einer Live-Aufzeichnung von NZZ Geopolitik an der ETH Zürich am Samstag, 30. Mai. Meine Gäste sind Felix Seidel, ehemaliger NASA-Manager und heutiger Geschäftsführer des ETH Swiss Geolab, und mit Leonid Leiva-Ariosa, Wissenschafts- und Technologieredaktor bei der NZZ. Am 30. Mai, am Wow Square Space Tag der ETH Zürich, der Eintritt ist kostenlos.
I believe we lost 300,000 people last year to drugs, 300,000. Fentanyl and other drugs. Each boat that we sink carries drugs that would kill.
Genau, also er kann da so ein bisschen als Erlöser auch auftreten.
They're the enemies of all humanity. For this reason we've recently begun using the supreme power of the United States military.
Und setzt da einen Akzent. Wir haben ihn eingangs gehört. Trump hat gleich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit den Drogenkartellen den Krieg erklärt.
Every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. That's what we're doing. We have no choice.
Kann man sagen, Andreas, was da zumindest mal auffällt, ist die kriegerische Rhetorik.
Ja, Trump legt quasi nochmal zwei Zacken zu, wenn man mit Reagan vergleicht. In der Tendenz geht es aber in die gleiche Richtung. Der War on Drugs wird als eine machtpolitische Sache angeschaut und die Supply-Side, also die Angebotsseite, wird ins Zentrum gerückt. Aber die Sprache wird natürlich trumpistisch geschärft. Und
was fällt dir da auf?
Ja, zum Beispiel der Begriff von Narkoterroristen. Mhm. Natürlich hat man auch schon früher den Drogenhandel mit dem Terrorismus in Verbindung gebracht. Und diese Verbindung gibt es ja natürlich auch in Afghanistan. Dort ging es aber eher darum, dass die Terroristen, also quasi die klassischen islamistischen Terroristen, sich finanzieren über den Drogenhandel. Aber jetzt geht es in Südamerika eigentlich darum, den Drogenhandel und die Drogenhändler, die Syndikate selber als Terroristen zu bezeichnen.
More bloodshed and killing on American soil than all other terrorist groups combined. These are the worst of the worst.
Das sieht man zum Beispiel an dieser einen Aussage auch von Trump.
It should now be clear to the entire world that the cartels are the ISIS of the Western Hemisphere. In addition to
wo er sagt, die Drogenkartelle sind der IS der westlichen Hemisphäre, also diese islamistische Terrororganisation Islamischer Staat. Da rückt er die Kartelle wirklich in die Terroristen-Ecke.
Ja, quasi der Apparat, der sich vorher um den islamistischen Terrorismus gekümmert hat, wird quasi umgepolt jetzt auf die Drogensyndikate, auf die Narkoterroristen.
Also das heißt, diese War on Drugs wird eigentlich umgedeutet als Krieg gegen den Terror.
Genau. Trump sagt auch, die Agenten müssen jetzt neben Arabisch einfach Spanisch lernen, aber der Apparat an solcher bestehe. Und mit dieser Neudefinition von Kartellen zu terroristischen Organisationen gibt er sich natürlich auch mehr Handlungsspielraum für Interventionen eben in Südamerika.
Ja klar, also ich meine, wenn Drogenschmuggel von Kriminalität zu Terrorismus verschoben wird, dann kann Trump damit natürlich diese militärischen Einsätze im Ausland überhaupt erst eigentlich rechtfertigen.
Und er kann auch viel stärker militärisch agieren, weil er es quasi mit einem Kriegsgegner zu tun hat und nicht mit Kriminellen. Das hat man ja gesehen bei dieser Debatte der Bombardierung oder des Abschusses, der Versenkung von Drogenbooten, die eigentlich völkerrechtlich
Zumindest zweifelhaft sind oder umstritten sind.
Wahrscheinlich verboten sind, aber wenn er diese Boote als Teil einer feindlichen Macht erklärt, dann wäre das natürlich wieder rechtlich in Ordnung.
Aber wir sind da doch in einer rechtlichen Grauzone irgendwie. Also es gibt ja viel Diskussion, auch die Festsetzung von Nicolas Maduro war umstritten, wie legitim das auch völkerrechtlich ist.
Ja.
Wie erklärst du dir denn diese Entschlossenheit? von Trump. Also das sind sicher auch innenpolitische Motive, oder? Also eine Politik für die Kulisse zu Hause, also dass er als starker Mann auftreten kann, auch angesichts dieser Fentanyl-Krise im Land.
Ja, du sagst es, es geht da primär um die Fentanyl-Krise, wo er zeigen will, dass er etwas unternimmt, weil die Drogentoten gibt es immer noch jedes Jahr. Das Problem ist nicht gelöst. Trump bezeichnet Fentanyl ja auch als eine Massenvernichtungswaffe, was auch klar macht, dass es etwas ist, was von außen kommt. Und neben dieser innenpolitischen Komponente gibt es natürlich auch die außenpolitische. Und ich glaube, die ist sogar noch stärker. Weil dieser War on Drugs findet ja vor allem im Süden statt, also in Südamerika, in Lateinamerika. Und Trump hat ja ganz eindeutig erklärt, dass Lateinamerika Teil der westlichen Hemisphäre und damit der amerikanischen Einflusssphäre sei. Er hat auch eine Monroe-Doktrin 2.0 ausgerufen.
Donroe-Doktrin ist das
genau,
jetzt.
die eigentlich besagt, dass niemand anders außer eben der USA auf diesem Kontinent Einfluss haben soll.
Ja, aber ist das ganz neu? Ich meine, Reagan... Politik zielte ja auch auf diesen lateinamerikanischen Kontinent ab. Also da ging es ja auch um die Kontrolle quasi des Hinterhofs der USA.
Ja, das ist das Gleiche. Was sich geändert hat, ist die geopolitische Gesamtlage. Reagan agierte im Kontext des Kalten Krieges, wo es zwei Blöcke gab, die ziemlich stabil waren. Mhm. Es gab zwar an den Rändern auch immer wieder Krieg, in Vietnam zum Beispiel. Aber eigentlich war unbestritten, dass Südamerika zur amerikanischen Einflusszone gehörte. Und jetzt seit einigen Jahren, seit sich eine neue multipolare Welt herausbildet, gibt es eben auch neue Akteure, zum Beispiel China, das wirtschaftlich ganz wichtig geworden ist, in vielen Ländern wichtiger ist als die USA. Und die USA als relativ absteigende Macht wehren sich eigentlich aggressiv darum, diesen Einfluss behalten zu können. Ich sehe es eher als eine defensive Reaktion.
Und bei Trump sieht man ja auch, dass dieser War on Drugs, jetzt eben abgesehen von Venezuela, immer wieder auch im Fall von Mexiko zum Beispiel als Druckmittel auch eingesetzt wird, wo es gar nicht nur um Drogen eigentlich geht.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es ein Vorwand ist. Ich würde eher sagen, der War on Drugs ist ein Instrument, um Einfluss auszuüben und Druck auszuüben. Und wie du sagst, das ist im Fall von Mexiko auch so. Da hat er 2025 mit 30% Zöllen gedroht, weil Mexiko zu wenig gegen den Fentanyl-Schmuggel mache. Er hat in Kolumbien, das ist jetzt ein konkretes Beispiel, den Clan del Golfo, das mächtigste Drogensyndikat, zur Terrororganisation erklärt. Und dahinter steht natürlich die Drohung, auch gegenüber den kolumbianischen Behörden, notfalls militärisch oder gegebenenfalls militärisch einzugreifen.
Ja, also das ist ähnlich eigentlich wie bei Reagan, oder? Also dass man quasi die Staaten auch ein bisschen unter Druck setzen kann, die einen politisch nicht ganz wohlgesonnen sind.
Ja, der Unterschied ist, wie gesagt, der, dass Reagan handelte in einem stabilen Kontext, relativ stabilen Kontext des Kalten Krieges. Trump agiert in einem instabilen Kontext, wo sich eine multipolare Welt herstellt. Und wie gesagt, er reagiert eigentlich aus der Defensive und deshalb umso aggressiver.
Nicht nur in der sogenannten westlichen Hemisphäre wird diese War on Drugs als Druckmittel auch eingesetzt von Trump. Es gibt da ein interessantes Beispiel im Zusammenhang mit China.
Is there any evidence that China is now smuggling fentanyl through Venezuela to bypass US and Mexican port controls?
They are doing that, yes. But they
Die USA werfen China vor, Chemikalien, die es zur Herstellung von Fentanyl braucht, an Mexikos Kartelle zu liefern.
Think of this. They make $100 million selling fentanyl into our country. 100 million.
Auch da hat er mit Zöllen dann gedroht, Trump.
But they are paying right now a 20% tariff because of fentanyl. It's a big penalty to make $100 million. So.
Genau, und China hat dann sofort reagiert und behauptet, es kontrolliere seine Exporte ganz genau. Und umgekehrt sei die amerikanische Seite verantwortlich, weil sie ja diese Nachfrage nach dem Stoff hat. Also es ist dann eigentlich das typische Tauziehen zwischen Peking und Washington. Jetzt zur Zeit herrscht Waffenstillstand. Trump wird ja demnächst nach Peking reisen. Aber das Ganze zeigt, dass die Drogenpolitik als Teil der Handelspolitik ganz stark im Dienst der Geopolitik steht. Eigentlich alles ist Geopolitik heute.
Gut, der War on Drugs, Andreas, hat sich unter Trump zumindest verschärft in diesem eben neuen geopolitischen Umfeld. Es ist für die Bühne im Innern, hast du auch gesagt, aber es geht auch darum, Staaten gefügig zu machen, unter Druck zu setzen und den, eben die eigene Hemisphäre zu schützen, in einer defensiven Form, wie du sagst, obwohl die Rhetorik sehr offensiv ist.
Also ich muss mich vielleicht etwas korrigieren, das Motiv ist letztlich defensiv, weil die USA wirklich gerade in Südamerika wirklich herausgefordert werden von China und das Gefühl haben, eben mit einer Monroe 2.0-Doktrin ihre Einflusssphäre verteidigen zu müssen.
Ja, ja. Aber kann man wirklich, also trotz allem würde ich das gerne nochmal mit dir diskutieren, von einem New War on Drugs sprechen, einem eigentlich echten Krieg, den Trump führt?
Ja, ich denke, was sich verändert hat, ist diese ausgreifende interventionistische Komponente des War on Drugs. Sie hat sich nochmal zugespitzt, eben im neuen geopolitischen Kontext. Aber daneben gibt es natürlich weiterhin auch den gesundheitspolitischen Aspekt und es gibt weiterhin die Polizeiarbeit, die Arbeit der Justiz. Also es ist immer noch eine dreigliedrige Politik, aber das Element der Macht, der Projektion von Macht, hat eindeutig zugenommen. In diesem Sinn ist der War on Drugs heute mindestens zum Teil ein wirklicher Krieg.
Ich weiß, dass Prognosen ganz schwierig sind in der aktuellen Weltlage. Trotzdem, was glaubst du, wird Trump mit diesem New War on Drugs erreichen?
Also er wird sicher das Drogenproblem in den USA nicht lösen können. Der War on Drugs schon vor Trump war immer ein never-ending war, also eigentlich ein Typ von Krieg, den Trump nie führen wollte. Eben, du sagst auch, Prognosen kann man eigentlich nicht machen, ich kann auch keine machen. Ich vermute aber nach dem Debakel, das er im Iran jetzt erlebt, dass dieses ausgreifend aggressive Moment eher wieder zurückgefahren wird.
Ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch im Studio, Andreas.
Gerne.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute ging es um die Entwicklung des US-Drogenkriegs von Nixons politischem Programm bis zu Trumps New War on Drugs, dem Drogenkrieg Reloaded sozusagen. Mein Gast war Andreas Ernst, NZZ-Journalist und spezialisiert auf internationale Beziehungen und Geopolitik. Mein Name ist Marlene Oehler. Macht's gut und bis bald.